ist Christian Kors und das ist The Passenger. Diesmal geht es um Megatrends, die die Zukunft der Mobilität prägen werden. Meine Gäste: Harry Gatterer, Trendforscher und Geschäftsführer des Zukunftsinstituts, und Carsten Kühle, Rechtsanwalt bei der global tätigen Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright. Los geht's! Hallo Carsten, hallo Harry, ich freue mich sehr, dass ihr bei mir im Podcast seid.
Ja, ebenso, große Freude. Grüß dich, Christian. Hallo Harry.
Hallo ihr beiden. Hi Christian, Carsten.
Bevor wir in das Gespräch einsteigen über die Studie, über die wir reden wollen, kurzer Disclaimer von meiner Seite. Ich war da ein bisschen involviert. Zum einen wurde ich im Vorfeld als Experte befragt und habe da so ein bisschen meine Perspektive auf die Zukunft der Mobilität einbringen dürfen. Und darüber hinaus habe ich auch in Frankfurt an einem Workshop teilgenommen, wo es darum ging, das Ganze ja in Zukunftsszenarien zu überführen. Inwieweit das dann schon in dieser Studie drinsteckt, darüber können wir noch reden. Mehr Vorrede von meiner Seite soll es jetzt gar nicht sein. Ich würde jetzt erstmal anfangen, Carsten. Du kommst aus dem juristischen Bereich. Warum interessiert ihr euch für die Zukunft der Mobilität? Und stell dich gerne auch einmal kurz vor.
Ja, gerne. Also, ich bin Carsten Kühnle, ich bin Rechtsanwalt und Partner bei Norton Rose Fulbright in Frankfurt. Norton Rose Fulbright ist eine der großen globalen Wirtschaftskanzleien, die verschiedene Sektoren intensiv betreut und dort besondere Expertise hat. Einer der Sektoren ist der Bereich Transportation, Infrastruktur, der dann wiederum natürlich auch Automotive inkludiert und weiter gedacht, Aviation, Rail und Shipping, und damit sind wir bei dem Thema Mobilität, Mobility. Das Thema finde ich selbst sehr, sehr spannend. Juristen können natürlich Verträge erstellen, Gesetze lesen und dergleichen, aber Juristen bringen auch da sehr viel Mehrwert an den Tisch, wenn sie strategisch denken. Und Mobilität ist eines der Themen, welches die gesamte Gesellschaft, viele staatliche Akteure, private Akteure, Investoren betrifft und deshalb auch gewisse juristische, strategische Expertise verlangt. Und so sind wir zu diesem Thema gekommen, uns mit der Zukunft der Mobilität auch von juristischer Seite, aber natürlich auch mit Harry an Bord, mit dem Blick in die Zukunft zu befassen und auch ein Stück Neuland mal zu betreten.
Genau, das kann man an der Stelle ja tatsächlich sagen, also weil es geht ja nicht nur darum, dass ihr euch so ein bisschen Expertise mal reingeholt habt, sondern wirklich eine relativ umfangreiche Studie in Auftrag gegeben habt mit dem Zukunftsinstitut. Harry, führ uns doch mal ein, was genau da der Ansatz ist und was so euer Hintergrund ist, sich spezifische Themen einfach wirklich mit dem Blick in die weitere Zukunft anzuschauen und anzueignen.
Sehr gerne. Also, Harry Gatterer ist mein Name und ich bin der geschäftsführende Gesellschafter im Zukunftsinstitut. Und als dieses beschäftigen wir uns, wie der Name sagt, mit der Frage, wie sich Zukunft denn entwickelt. Und da ist ganz wesentlich mal zu verstehen, dass Zukunft nichts ist, was auf uns zukommt, auch wenn man das gerne mal so formuliert, so im allgemeinen Sprachgebrauch. Aber woher soll die kommen? Wer wäre der Absender und so weiter? Also es gibt die Zukunft nicht, die auf uns zukommt, sondern die Zukunft ist etwas, was sich entwickelt. Und die Frage ist, können wir diese Entwicklungen frühzeitig, rechtzeitig erkennen und dementsprechend gestaltend eingreifen? Und das ist unser Ansatz. Also methodisch so zu arbeiten, dass wir bestmöglich verstehen, welche unterschiedlichen Entwicklungen gerade stattfinden, welche Trends, welche auch größeren Bewegungen, wir nennen das Megatrends, sich sozusagen gerade global tatsächlich befinden, und dann uns die Frage stellen, was können wir daraus machen? Wie können wir mit dieser Information dann tatsächlich eine Zukunft gestalten, die wir vielleicht wollen, die wir wünschenswert erachten? Und das ist eine der großen, meines Erachtens, Aufgaben unserer Zeit, dass wir in Bezug auf die Zukunft wieder Akteure werden und nicht nur Passagiere, wenn wir schon sozusagen im Bild der Mobilität bleiben wollen.
Ja, das ist natürlich ein schönes Bild. Genau, mein Podcast ist halt sozusagen der Passenger, weil ich will mir das angucken, was da alles passiert. Dann lass uns mal vielleicht so ganz kurz mal umreißen, wie diese Methodik dieser Studie ist. Also wie genau geht ihr da vor und was steckt da so an Informationen drin und wie breit ist überhaupt der Input, der da einfließt?
Also die Grundsatzüberlegung im Zukunftsinstitut war tatsächlich, eine Methodologie zu entwickeln, die tatsächlich eine wissenschaftliche Fundierung und Basis hat. Das klingt ein bisschen komisch, aber tatsächlich ist es so, dass das bei ganz vielen Organisationen, die sich mit Trends beschäftigen, gar nicht so der Fall ist. Ne? Das wird meistens inspirativ beobachtet, phänomenologisch oder mal irgendwie da und dort was gelesen und dann wird sofort ein Trend da beschrieben. Und das tun wir nicht. Unser sozusagen Basisidee ist die Grounded Theory. Das heißt also, wir sammeln Daten unterschiedlichster Natur, unterschiedlichster Quellen, um daraus immer stärker abzuleiten, wie eben Trends sich verschieben, wo Bewegungen stattfinden, die wir erkennen können in nicht nur einem Sektor, wie beispielsweise irgendwie der Wirtschaft, sondern tatsächlich im Kontext Wirtschaft, Gemeinschaft, Legitimation in der Gesellschaft, aber auch Politik. Das heißt also, wir beginnen jeden Prozess mit einer Menge sozusagen an Daten, die wir sammeln und werten die aus, sodass wir mal sehen, was sind die großen Entwicklungen, und dann machen wir Deep Dives mit Expertinnen und Experten, um diese Erkenntnisse nochmal zu verifizieren, falsifizieren. Da warst du ja mittendrin als tatsächlich einer. Und daraus leiten wir eben wiederum die Muster ab, die da sichtbar werden. Das heißt also, wo sind große Veränderungen, die wir beschreiben können, die wir benennen können und beobachten können. Und das Ergebnis ist dann in dem Fall eben ein Trendradar, das heißt ein großer Überblick über diese Veränderungen. Und dieses Radar entsteht tatsächlich auf der analytischen Basis. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber was heißt das am Ende? Das heißt also, es ist datenbasiert und nicht meinungsbasiert. Es ist nicht so, dass wir dann irgendwie zum Schluss noch dastehen und sagen, ah, da haben wir einen Trend, der gefällt uns besser, den schieben wir mal weiter nach vorne oder so. Sondern wir können wirklich identifizieren, welche Trends sind gerade maßgeblich, wo sind vielleicht Dinge, die eher noch in Frühstadien sind, und das können wir gut kartografieren. Und abschließend, das ist für mich eins der wesentlichsten Elemente, dass wir eben Komplexität damit sichtbar machen können, kartografieren und eben dann wiederum anwenden können. Das heißt also, dann sind wir bei dem Punkt, wo man sagt, was machen wir draus? Wie gestalten wir jetzt also unsere Umgebung?
Ja, vielleicht kann ich ganz kurz an der Stelle nur einmal zur Erläuterung. Das Ergebnis, was da unter anderem rauskommt, ist eben neben sehr viel, sehr, sehr, sehr informationshaltigem Text eben auch tatsächlich so eine Form von Radardarstellung, wo man dann diese einzelnen Trends eben auf einer Karte verortet sieht, in unterschiedlicher Größe, also Relevanz und auch Positionierung zwischen Gegenwart und Zukunft. Das nur kurz von meiner Seite, aber Carsten, du wolltest was sagen.
Ja, das war für mich einer der größten Aha-Momente. Eine der Sessions in Wien bei Harry und seiner Mannschaft, als wir zum ersten Mal diese Karte gesehen haben. Ja, die ist natürlich in der Studie drin, und erheblichste Komplexität auf praktisch zwei aufgeschlagenen Seiten dargestellt. Das ist aus meiner Sicht ein Stück wunderbare Kunst und damit auch eine wunderbare Vorlage, um anhand dieser einzelnen Trends und auch der Visualisierung ihrer Zusammenhänge, was ja auch ganz wichtig ist, in die einzelnen Themen einzusteigen.
In der ganzen Breite können wir das leider nicht leisten hier in diesem Podcast. Deswegen hatte ich mir im Vorfeld ein paar einzelne Trends rausgepickt, über die wir jetzt ein bisschen intensiver reden können. Einsteigen würde ich gerne mit dem, was meinem Empfinden nach am naheliegendsten ist, eben der Themenbereich Regulatorik. Da kannst du, also ich weiß nicht, wer von euch beiden da direkt einsteigen möchte. Ich fand, da sind verschiedene spannende Aspekte drin, auf die ich gerne noch kommen würde, aber vielleicht könnt ihr mal so, also vielleicht sogar du, Carsten, als erster mal sagen, jetzt aus deiner fachlichen Expertise heraus, wo waren für dich da Aha-Momente, das nochmal auf eine andere Form aufbereitet zu sehen, was eigentlich dein Tagwerk ist?
Was ist eigentlich das Tagwerk eines Anwalts? Ja, das ist schon die erste gute Frage. Wenn wir aber bei der Studie hier bleiben, dann ist das Tagwerk in dem Fall erstmal die Erkenntnis, wie unfassbar dicht die Regelungsdichte ist. Ja, also wie viele einzelne Gesetze, Rechtsverordnungen, das Thema Mobilität überhaupt betreffen. Und das natürlich mit erhöhter Regelungsdichte, erhöhte Komplexität, erhöhtes Bedürfnis nach Verständnis. Worum geht es überhaupt? Bin ich selbst betroffen als Unternehmen, als Investor, als Mobilitätsakteur einhergeht? Und natürlich auch die viel beklagte Überregulierung. Heißt, Mobilität, wer behauptet, er könne Mobilität ganzheitlich verstehen, der muss, glaube ich, jeden erstmal davon überzeugen, dass er ungefähr 3000 Rechtsverordnungen und weit über 40.000, 50.000 Einzelvorschriften kennt. Ja, also das ist eine große Erkenntnis davon. Zweite Erkenntnis ist natürlich, Regulierung wird unterschiedlich eingesetzt. Als Steuerungsinstrument, als Kontrollinstrument, als Anreizinstrument. Da steckt einiges drin, haben wir auch in der Studie anhand von Beispielen wie der EU-Taxonomie, wie dem Lieferkettengesetz, welches ja jetzt wieder in der Diskussion ist, oder auch der CS3-Directive, die auch in der Diskussion ist, Stichwort Omnibus-Verordnung, haben wir einige dieser Themen mal exemplarisch aufgegriffen. Ohne Regulierung geht es nicht, ganz klar. Aber das richtige Maß zu finden und nicht ein und dasselbe Thema aus unterschiedlichen Aspekten 3, 4, 5, 6, 7 Mal zu regeln, das ist eine Kunst, aber auch da bin ich wie immer optimistisch.
Für mich war ja die Erkenntnis, also jetzt haben wir so ein bisschen dieses Trendradar angesprochen, und das Instrument ist für mich deswegen so stark, weil es eben Zusammenhangswissen sichtbar macht. Das heißt also, welche Trends beeinflussen welche Entwicklungen. Und diese, wir nennen das Regulatory Complexity, also diese Komplexität durch die Regulatorik ist in diesem Radar einer der Punkte, die am weitesten rechts oben ist. Ja, wenn ihr dieses Radar nicht kennt, sagt euch das ja nichts, aber rechts oben heißt, man könnte es übersetzt sagen, hat einen riesen Einfluss auf die anderen Themen. Dahinter ist nur mehr die Dekarbonisierung, also die hat noch einen größeren Einfluss, aber sonst ist nichts mehr da. Das heißt also, wir haben zwei unfassbar fette Brocken an Themen, die den größten Einfluss auf die Zukunft der Mobilität haben. Also die Dekarbonisierung auf der einen Seite, aber dann eben diese Regulatory Complexity. Und dann passiert eben Folgendes, dass nicht das, was der Carsten gerade sagt, passiert, dass die Regulatorik gewissermaßen ein Framework ist, das eine Zukunft ermöglichen soll, sondern da steht die Regulatorik plötzlich der Zukunft wie so im Weg. Ja? Ich habe die Regulatory Complexity, steht eigentlich den anderen Entwicklungen im Weg. Und das ist natürlich schon ein krasser Fall. Und ich finde, dass das auch deswegen, wie soll ich sagen, wie so ein Spiegel unserer Zukunftsfähigkeit vielleicht sogar ist in Europa, das Thema Mobilität. Weil es steckt so vieles, also vieles im Detail bewegt sich, aber nichts kommt richtig voran, weil wir so einen Brocken da uns hingebaut haben, der unsere Zukunftsfähigkeit richtig schädigt. Und damit umgehen zu lernen, wird eine der großen Themen sein, jetzt gerade aus der europäischen Perspektive auf jeden Fall. Ich glaube, da ist viel drin eigentlich.
Und Carsten, ja? Um direkt da vielleicht jetzt mal so ein bisschen von dieser Studie die Brücke zurück in die Praxis zu schlagen, also weil es gab so ein paar Formulierungen, die mir aufgefallen sind, also auf der einen Seite, eben du sagst, du bist optimistisch, dazu würde passen, dass natürlich in der Studie drinsteht, dass man irgendwie das ganze Thema Regulierung beschleunigen sollte, um eben nicht Dinge zu bauen, wo man dann irgendwo gegenläuft, sondern eher eben zu einer Agilität zu kommen. Das ist ja, was drinsteht, regulatorische Agilität. Inwieweit ist das jetzt wirklich ein Wunsch an die Zukunft oder tatsächlich was du als Praxis auch erlebst? Also gibt es eine Veränderung bei euren Kunden, wirklich zu sagen, okay, wir müssen jetzt unsere Produkte nicht auf ein Gesetzes-Setup, das wir gerade vorfinden, hinbauen, sondern das irgendwie offener halten? Oder was ist dann sozusagen, wäre jetzt die Konsequenz aus so einer Erkenntnis in eurer Beratung?
Also ein Kunde, der eine Technologie entwickelt, der eine Mobilitätslösung entwickelt, der sich mit anderen Mobilitätsprovidern zusammenschließt, um Mobilität zu ermöglichen. Und sei es im Bereich Shipping, sei es im Bereich Aviation, sei es im Bereich Automotive, was man sich alles denken kann. Und wir haben ja 14 verschiedene Trends auch identifiziert in der Studie. Also ein Kunde, der über diese Themen nachdenkt, was muss der kennen? Der muss als erstes natürlich sein heimisches Rechts- und Regulierungsregime parat haben. Ja? Und da kann es durchaus sein, dass Vorschriften, die in Deutschland gelten, in anderen Ländern nicht gelten, er aber die Lösung gleichwohl in anderen Ländern anbieten möchte. Das kann ein Vorteil oder ein Nachteil sein. Genauso kann es auch sein, dass ein Anbieter, der aus dem Ausland kommt und in Deutschland auf den Markt gehen möchte, an Regularien scheitert, die hier in Deutschland bestehen. Was wir sehen, ist, dass auch einzelne Länder versuchen, ausländische Akteure von ihren Märkten durch Regulierung auch fernzuhalten. Ja, strenge Vorschriften, was zum Beispiel die Herkunft von Software anbelangt, ist ein Thema, betrifft das Thema autonomes Fahren. Oder auch Unwuchten innerhalb Europas. Wir haben in der Studie das Beispiel aufgegriffen der SAFs, also Sustainable Aviation Fuels, ja. Nachhaltige Flugkraftstoffe, wo es EU-Beimischungsquoten gibt, die europäische Airlines betreffen, aber natürlich nicht EU-Airlines, die damit an sich, könnte man meinen, sagen, einen Wettbewerbsvorteil haben. Also es gibt leider, Christian, keine klare Antwort darauf, ob der Regulierungskomplex, wie ihn Harry beschrieben hat, jetzt im Sinne von Agilität besonders befördert oder gleichzeitig im Sinne eines Bremsklotzes bremst, oder auch einzelne Märkte, Europäische Union versus Asien versus USA, ein Stück ins Hintertreffen bringt. Ja, also Komplexität, da sind wir wieder bei dem Thema. Und solange es nicht einheitliche Regelungen gibt oder zumindest der Wille, einheitliche Regeln umzusetzen, auch auf die Spur gebracht wird, wird das zerklüftet bleiben. Und alles, was zerklüftet ist, ist schwierig.
Tatsächlich, das ist, finde ich, auch ja wirklich ganz, ganz aktuell ein spannender Punkt. Das steht in der Studie auch drin, aber das wird ja auch immer noch mal relevanter, dass wir ja gerade so eher die gegenläufige Entwicklung sehen. Also, dass es wieder viel mehr nationalstaatliches Denken gibt und dass Zollmauern hochgezogen werden. Harry, wie geht man als Zukunftsforscher damit um? Dass einfach man sich halt sehr viel, man kann die besten Experten fragen und auf einmal verändern sich die Tektonik in der politischen Landschaft und ganz andere Pfade werden eingeschlagen, beziehungsweise zumindest aus dem Moment heraus sehen ganz andere Zukünfte sehr viel plausibler aus als noch ein paar Wochen zuvor.
Ja, es ist ja, also was wir ja das als erstes jetzt hier mal sichtbar machen konnten, ist, dass eben nochmal Regulatory Complexity einer der wesentlichen Trend-Einflüsse sozusagen auf die Zukunft der Mobilität ist. Das heißt, wenn wir jetzt also weiter tun und beispielsweise Szenarien ableiten und sagen, auf welche Zukunft müssen und können wir uns jetzt dann einstellen, dann müssen wir diese hohe Volatilität, die halt einfach mit der Politik in Verbindung ist, mit einkalkulieren. Das heißt also, wir müssen mit der Ungewissheit beginnen zu rechnen. Das ist ja das, was viele so immer so Angst macht. Ja, aber das ist alles so unsicher, man kann mit nichts mehr rechnen. Ja, aber damit kann ich rechnen. Also ich kann mit Unsicherheit rechnen. Ich muss also jetzt lernen, mit Unsicherheit zu operieren und mich eben auf unterschiedliche Szenarien einstellen, weil wir jetzt Stand heute zumindest wissen, welchen Stellenwert diese Regulatorik in dem Kontext Mobilität hat. Wäre das beispielsweise im Trendradar ganz links unten gelandet, hätte auch sein können. Haben wir in anderen Themenfeldern, ist es gar nicht so ein Rieseneinfluss, dann kannst du stabiler planen beispielsweise, aber hier nicht. Das heißt, also, wir müssen bei den Szenarien, die da abgeleitet werden, auch jetzt beispielsweise für ein Unternehmen, wenn sie sagen, okay, wir stellen das Unternehmen jetzt darauf ein, wollen also mit diesem Trendradar für uns jetzt Zukunftsszenarien ableiten, dann müssen die relativ hohe Volatilität aufweisen, sodass ich mich in unterschiedlichsten Entwicklungsmöglichkeiten dennoch bewegen kann. Und das ist total wichtig jetzt, also mit dieser Unsicherheit rechnen, weil damit oder davon können wir mal auf jeden Fall schon ausgehen, ne?
Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt und ich möchte jetzt nicht zu viel schon verraten, aber vor mir habe ich unter anderem ein Entwurfkapitel des Szenario-Buchs, welches schon kurz gestreift wurde und zu dem, was Harry gerade sagte, die Unsicherheit zu antizipieren, die Unsicherheit vorwegzudenken, hast du, Harry, die schöne Überschrift gegeben, zerklüftete Wege Europas Mobilität im Rückwärtsgang. Ja, und wenn ich jetzt aus der juristischen Brille diesen Satz lese, dann bin ich natürlich als Unternehmensvertreter, als Geschäftsleiter, als Investor, als Start-up, als Mobilitätsteilnehmer im weitesten Sinne klug beraten, wenn ich diese Themen auch als potenzielle Risiken und geschäftsmodelltreibende Faktoren berücksichtige.
Werbung. Täglich neue Technologien, neue Anbieter, neue Versprechen. Zwischen Hype und echter Innovation verschwimmen heute oft die Linien. Aber was davon ist wirklich entscheidend für deine Organisation? Hier kommt unser Partner Moving Futures ins Spiel. Als Strategieexperten mit tiefem Hintergrund, unter anderem mit Forschungsstationen an der LSI, dem Hasso-Plattner-Institut und der Universität St. Gallen, hilft Moving Futures dabei, nicht nur den Überblick zu behalten, sondern auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Denn die wahre Kunst liegt darin, strategisch zu filtern, was aus all den Alerts, Newslettern und Branchenstudien für den eigenen Bereich wirklich relevant ist und daraus konkrete Handlungsoptionen abzuleiten. Und mal ehrlich, keiner weiß, wohin die Zukunft der Mobilität tatsächlich geht. Genau deshalb glaubt Moving Futures nicht ans bloße Wayfinding, also daran, vorgefertigten Pfaden zu folgen. Stattdessen setzen sie auf Path Creation. Eigene Wege gestalten, neue Routen denken, die Zukunft selbst entwerfen, statt nur auf sie zu reagieren. Moving Futures bringt dafür einen prall gefüllten Werkzeugkasten an erprobten Strategie- und Innovationsmethoden mit und unterstützt Unternehmen aus der Mobilitätswelt dabei, genau das passende Tool für ihre Herausforderung zu finden. Wenn du also Mobilitätstrends nicht nur beobachten, sondern strategisch durchdringen willst, dann schau mal bei movingfutures.de vorbei oder vernetz dich direkt. Werbung Ende.
Ich würde gerne jetzt von diesem tatsächlich ja zugegebenermaßen relativ abstrakten Bereich Regulatorik mal zu was ganz Konkretem kommen, um das Ganze auch mal wirklich greifbar zu machen. Und zwar, was ich interessant fand, war, weil das ist tatsächlich ein Problem, das mir oft vertraut ist, wenn man sieht, okay, da gibt es halt irgendwelche Reallabore, da wird was ausprobiert und am Ende, klar ist man halt schlauer, aber so ein bisschen ist immer die Frage, was lernt man daraus? Also was ist dann die Iteration und dass es eben ja wahnsinnig schwierig ist, in die Skalierung von bestimmten Modellen zu kommen, weil irgendwie die Dinge immer so für sich alleine stehen. Und so interpretiere ich das zumindest, dass es ein Lösungsansatz, der jetzt drinsteckt, also sprich eben auch ein Trend, wo wir uns hinbewegen sollten und werden, die sind Co-Creation Frameworks, habt ihr das genannt. Und weil das eben, da wird es ja richtig handfest. Also da sind ja dann eben, tauchen Themen auf wie ja Einbezug der Bevölkerung oder eben auch sowas wie ja Feedback-Loops in digitalen Mobilitätsprodukten. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen deutlich machen, was genau hinter diesem Trend steckt und wie der dann auch wirklich in die Praxis zu tragen ist. Weil auf der anderen Seite, das ist ja eigentlich was, wo man denken sollte, das sollte ja jedem, der aus der Praxis kommt, unmittelbar klar sein, dass man das schon machen sollte. Also warum ist es ein Zukunftstrend überhaupt und noch nicht Gegenwartspraxis?
Also als Trend bezeichnen wir, wenn wir eine Veränderung wahrnehmen können. Ne? Das ist also offensichtlich ist etwas in Bewegung, hier verändert sich etwas und hat einen Einfluss wiederum auf andere Entwicklungen. Und diese Co-Creation Frameworks sind wiederum, ich versuche das Bild des Trendradars wieder so ein bisschen jetzt zumindest plastisch zu machen, das steckt sozusagen mittendrin, ja. Also das ist mittendrin da, wo jetzt eigentlich gerade so die Dinge sich entwickeln. Das heißt also, die Zukunftsbedingung ist, dass eben Co-Creation Frameworks entstehen, dass die auch funktionieren. Und wir kennen das alle, diese Idee von partizipativen Entwicklungen, Regionalentwicklungen und so weiter, die schwirrt ja schon lange herum. Aber offensichtlich ist es so, dass der Need, dass diese partizipativen oder eben co-kreativen Entwicklungen auch gelingen, der wird größer. Ja, also bisher war das ja eher, zumindest meine Beobachtung, sowas Schöngeistiges. Wir haben die Bevölkerung mit einbezogen, wir haben hier Partizipation gemacht. Und wie häufig erlebe ich das dann bei diesen Geschichten, dass am Ende von einer Stadt, wo, weiß nicht, 200.000 Menschen wohnen, sind dann 30 gekommen oder so, ja, weil wir haben Partizipation ausgerufen. Und das ist einfach zu wenig. Das heißt also, hier gilt es, neue Modelle eben zu entwickeln. Ich habe gerade, es ist vielleicht ein kleines Beispiel, aber ich habe gerade was erlebt, auch in der Schweiz, in Graubünden, im Kanton, beschäftigt man sich mit der Frage des sogenannten langsamen Verkehrs, wo also da gehört einfach das Fußgehen dazu oder eben das Radfahren. Und hier hat man einen völlig neuen Ansatz zu Co-Kreativität geschaffen, nämlich indem man im Grunde sowas wie eine Plattform, eine Initiative gebaut hat, vom Kanton initiiert, mit unterschiedlichsten Playern und Stakeholdern, macht das schon seit 2-3 Jahren und hat tolle wirklich Projekte, die jetzt immer mehr sozusagen valide und sichtbar werden in der Region, damit geschaffen. Aber das bedeutet auch, dass beispielsweise die dort in der Verwaltung das verantworten, ganz anders denken. Die sagen, hey, wir können das nicht in der klassischen Verwaltung organisieren, da sind wir in 10 Jahren noch nicht dort. Wir machen das sozusagen anders. Und ich glaube, das ist jetzt die Zeit. Also, dass diese alternativen Formen von neuen Verbindungen, von vielleicht untypischen Kooperationen, von diese Form, wo öffentliche Hand und private Institutionen nochmal neu zusammenarbeiten. Das ist jetzt die Zeit, die wird jetzt relevant, dass uns das gelingt, also dass die Kooperation gelingt. Und vielleicht ein Satz noch dazu, die Kooperation ist deutlich jünger evolutionstheoretisch als der Wettbewerb. Mhm. Ja, also die Konkurrenz ist deutlich evolutionstechnisch sozusagen länger schon unter uns. Das heißt also, dass wir in Konkurrenz denken, ist gewöhnlicher als in Kooperation. Und die Hürde gilt es jetzt zu knacken. Ja, weil wir sonst eben an der Komplexität ersticken. Das ist dann das wäre das Ergebnis. Und dann hätten wir dieses zerklüftete Szenario, von dem der Carsten ja gerade gesprochen hat.
Ist es denn, Carsten, auch was, also kann man das wirklich so transferieren, auch in eurer Arbeit? Also wir können vielleicht später noch ein bisschen allgemein über die Zielgruppe dieser Studie sprechen, über jetzt euch als als Institution, die davon was lernen will, hinaus. Aber ist das jetzt, also gerade wenn es jetzt so um Public-Private Partnerships geht, ist das was für euch jetzt auch relevanter wird bei den Mandaten, die ihr da habt?
Ja, auf jeden Fall. Also der große Begriff, der ja hinter Co-Creation Frameworks steht, oder sind, vielleicht sind es zwei Begriffe. Also der eine ist Joint Ventures und das andere ist natürlich Verkehrsinfrastrukturprojekte. Wir haben zur Verdeutlichung desselben in der Studie ist ein schönes Bild drin, welches die Stakeholder bei solchen Projekten visualisiert. Und da hat man natürlich von Recht und Politik über Bürger, du hattest dein Beispiel aus Graubünden erwähnt, über Finanziers, also Banken, staatliche Institutionen, spezielle Interessengruppen, man versucht die alle an einen Tisch zu bringen, bildhaft gesprochen, um wirklich gemeinsam etwas zu entwickeln. Und da kommt natürlich dieser kollaborative, kooperative Gedanke zum Ausdruck. Und das wird natürlich übersetzt in juristische Dokumentationen, in juristische Transaktionsstrukturen, in juristische Themen, die dann relevant werden. Ja?
Ist das dann sogar was, wo du sagen würdest, okay, da verändert sich so ein bisschen eure Rolle als Rechtsberater oder Rechtsdienstleister hinzugehen, wirklich eher in so eine Richtung Strategieberatung?
Ich hatte ganz am Anfang, Christian, ja auch gesagt, dass ein guter Jurist sich auch dadurch kennzeichnet, dass er natürlich in einem bestimmten Sektor, wir reden heute hier über Mobilität, die Themen versteht und damit natürlich auch erst in der Lage ist, strategisch zu denken und strategisch zu beraten. Und ja, natürlich ist das ein Mehrwert, der hier an den Tisch gebracht werden muss und den wir an den Tisch bringen können. Ganz klarer Fall.
Ich finde ja, dass Kooperation gelingt, ist ja tendenziell die Ausnahme, nicht die Regel noch. Und hier braucht es eben tatsächlich neue Frameworks. Ich glaube, gerade der juristische Rahmen ist dafür extrem geeignet. Und da will ich jetzt, also da kenne ich mich in eurem Geschäft, Carsten, ja viel zu wenig aus. Aber natürlich schaffst du mit beispielsweise Verträgen, Vereinbarungen und so weiter, erstmal Grundlagen. Dann müssen die Menschen dann auch wirklich zusammenarbeiten, müssen Systeme zusammenarbeiten. Es sind ja nicht nur Menschen, es sind ja auch Systeme, die müssen dann abgestimmt werden. Wir haben ja in der Mobilität in Europa ein riesen Systemdilemma an vielen Stellen. Ich meine, Bahnfahrt, ne? Also ich lebe ja in Österreich, ich brauche nur von Österreich nach Deutschland fahren, ist es schon ein riesen Aufwand, das richtige Ticket da zu finden. Jetzt geschweige denn, ich habe ganz Europa nochmal als Bild. Also das ist eben, wir müssen Kooperation neu lernen. Und ich glaube, jeder, der da ein bisschen ein Gefühl hat, für die Grundvoraussetzungen zu schaffen, wie Kooperation gelingen kann, kann da einen Beitrag leisten und eben auch die Juristerei, also da, weil da werden Rahmenbedingungen halt gebaut, die das ermöglichen. Und das ist schon so zwingend jetzt, empfinde ich das, dass das wirklich zwingend
ist. Das ist tatsächlich, also gerade Bahntickets ist ein schönes Beispiel, weil da bewegt sich ja ein bisschen was. Also es gibt ja gerade die Ankündigung von der Deutschen Bahn, dass man jetzt irgendwie das mal vereinfachen wird, dass eben deutsche, also es ist auch europäische Tickets buchbar werden auf der Plattform und gleichzeitig ist so eine gegenläufige Entwicklung gibt von der EU, die wiederum halt dann anderen technischen Standard für genau dasselbe nochmal etablieren wollen. Das zeigt ja so ein bisschen das Dilemma, wie viel da irgendwie parallel und gegeneinander läuft.
Es ist wirklich so, Christian, Entschuldigung, wenn ich da kurz ins Wort falle, aber es ist wirklich so, also wirklich mit Blick auf diese Studie hatte ich so am Anfang schon das Gefühl irgendwie, boah, alles ist in Bewegung und nichts geht voran, ja. So, das ist so das Gefühl irgendwie. Also du hast einfach wahnsinnig viel Bewegung im Detail, ja, das Mobility as a Service und autonomes Fahren und unterschiedliche Fuels und so weiter, ganz viel in Bewegung. Aber irgendwie ist eben so dieser Moment of stuck, ja, man steckt da so fest. Und eben diese Co-Creation Frameworks, deswegen habe ich vorher gesagt, die stecken da so in der Mitte drinnen, weil die sind wie so eine Bedingung, ja, damit jetzt etwas weitergeht. Und diese Bedingung zu erfüllen, darauf sich zu konzentrieren, gerade jetzt aus einer Sicht einer regulatorischen Unit, einer Europäischen Union und so weiter, dieses Mindset da zu etablieren, das wird schon jetzt entscheidend sein.
Letzter Gedanke dazu, Pilotprojekte, erfolgreiche Pilotprojekte müssen auch vernünftig vermarktet werden. Also wenn wir die Presse lesen und auch die Fachpresse lesen, dann glaube ich, ist es erlaubt zu sagen, dass zu wenig positive Botschaften transportiert werden, ja, zu wenig Erfolgsmodelle transportiert werden, die es ja auch gibt und die ja erst recht dann auch zum Nachmachen einladen. Und das bringt dann wieder ein Stück Harry Vorwärtsdrang, um raus aus dem Stuck zu kommen. Ja, wie du es beschrieben hast.
Und tatsächlich, was dabei auch helfen kann, also das kam mir in den Sinn, womit ich jetzt auch mal direkt zum nächsten Trend kommen möchte, eben Inclusive Mobility steht da drin, wo es eben darum geht, unter Schlagworten wie eben Daseinsvorsorge oder eben auch Lücken in der Mobilität zu schließen, da voranzukommen. Ich glaube, jedem, der sich so ein bisschen damit beschäftigt, wie öffentlicher Nahverkehr funktioniert und wie groß die Bereiche sind, wo man einfach vom Auto abhängig ist, um wirklich mobil zu sein, also wirklich ein individuelles Mobilitätsempfinden zu haben, liegt es auf der Hand. Gleichzeitig total interessant, weil was die letzten Jahre ja sehr geprägt hat in der Debatte, ist eben so das Deutschlandticket, als mal wirklich, wie man sagen muss, ein aus einer sehr besonderen Situation heraus möglicher großer Wurf, wo man sagt, okay, jetzt machen wir mal was ja mutig ist. Es wird ja immer so oft eingefordert, dass man mutige Dinge tun muss. Und da hat sich ja mal eine kritische Masse gebildet, aus der heraus dann wirklich ein radikal neuer Ansatz, dieses elendige Thema Ticketing oder auch gleichzeitig Bezahlbarkeit, womit die Brücke zur Inklusivität ja nochmal geschlagen wäre, sich ergeben hat, dass man das wirklich mal einfach ausprobiert und inzwischen ja auch verstetigt hat. Natürlich kann man diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht gelungen ist, aber sind das so Momente, wo ihr sagen würdet, also zum einen würde mich interessieren, was glaubt ihr, wie wahrscheinlich ist es, dass solche Momente entstehen? Einfach weil diese treibenden Kräfte dieser Trends eben, ich sag mal, ja, hatte ich es eben schon gesagt, so kritische Massen auch bilden, weil einfach Probleme groß werden. Und das andere ist, um jetzt nochmal tatsächlich über dieses Thema Inclusive Mobility zu gehen, es geht dann eher an dich, Carsten, wie stark ist denn das, was für euch jetzt auch in der juristischen Praxis relevant ist, weil es ja doch schon ein sehr, sehr, sehr gesellschaftspolitisches Thema ist auch.
Ja, wenn ich mal anfangen darf, also es ist ja zu diesem Thema Inclusive Mobility gibt es vier verwandte Themen. Ja, also das eine Thema ist Gleichberechtigung, Inklusion, das andere ist ländliche Mobilität, betriebliche Mobilität und das große Thema verdichtete Städte. Ja. Also so schön es ist, in einer Stadt wie Hamburg, Frankfurt, Berlin, München,
Wien
zu leben. Ja. Oder auch, wenn man auf die europäische Landkarte schaut, natürlich in den Metropolen zu leben, dann weiß doch jeder sofort, wie unerschwinglich teuer das Leben dort geworden ist. Warum? Weil natürlich Mobilität in der Stadt selbst prinzipiell gegeben ist. Ich komme relativ schnell dorthin, wo ich hin möchte, und es bestehen auch für die Bedürfnisse, die ich habe, die entsprechenden Angebote. Aber sobald ich weiter raus möchte, wird es manchmal echt extrem schwer, extrem lang, extrem unzuverlässig und auch extrem teuer. Und das koppelt natürlich auch viele Menschen von der Mobilität ab. Und dann kommt dieses Stichwort, das ich bis dahin nicht so präsent hatte, zum Tragen. Das sind die verschiedenen Dimensionen auch von Mobilitätsarmut, ja, und die sich kein Land wirklich wünschen kann, ja, und gegen die man vorgehen muss. Und wie geht man dagegen vor? Und dann sind wir wieder bei dem Thema Infrastruktur, Infrastruktur, Infrastruktur.
Aber die Frage, die sich ja daraus ableitet, wie wahrscheinlich ist das gerade in der Situation, wo ja die Mittel eher geringer werden, dass da was passiert? Also, ja, Harry, wie schätzt du das ein?
Schau mal, ich will einschätzen wäre jetzt ja so eine persönliche Meinung, die würde ich jetzt gar nicht so in den Raum stellen wollen, sondern eher nochmal mit dem Blick wiederum auf die Studie und auf das Research-Ergebnis, muss ich sagen, dass Inclusive Mobility eben nicht an der vordersten Front dieser Entwicklung entsteht. Das heißt also, wenn wir jetzt von Wahrscheinlichkeiten ausgehen, muss man sagen, klar, ich glaube, dass es hier wahrscheinlich ist, sonst wäre es hier gar nicht auf dem Radar, dass diese Entwicklungen vorangehen, aber wir werden sie vielleicht ein bisschen langsamer sehen, als wir uns das jetzt wünschen, wenn wir hier zusammensitzen und über eben unsere Gesellschaft sprechen und wollen, dass wir ja inklusive sind, wollen, dass der ländliche Raum erschlossen ist, wollen, dass unterschiedlichste Menschen mit verschiedensten Voraussetzungen auch an der Mobilität teilnehmen können. Natürlich wollen wir das. Es wird ja kaum Menschen geben, die sagen, nee, das wollen wir nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das eines der drängenden Themen in den nächsten Jahren ist, ist nicht so hoch. Das heißt also, wir werden das sehen. Wir werden das wahrscheinlich in lokalen, tollen Beispielen sehen, in progressiven Provinzen sozusagen, die sich dem erschließen. Wir haben ja auch gewisse Problemlagen in unterschiedlichen Bereichen. Also ich weiß, also brauchen wir nur in den in den touristischen Bereichen schauen, dann sehen wir, dass wir über Overtourism immer mehr sozusagen Menschen eigentlich vom Verkehr ausschließen, die nämlich, die dort wohnen, also ländlich sogar eher negative Effekte haben und so weiter. Dort wird man eher nach Problemlösungen suchen. Aber das wird nicht so das drängende Thema sein in den kommenden Jahren, wenn es auch schade ist. Also persönliche Meinung, wie gesagt, wäre da eine andere, wünscht man sich was anderes. Aber mit Blick auf die Ergebnisse des Research ist es nicht sozusagen the top thing. Ja?
Ein Beschleuniger, den der Research ja auch zutage gebracht hat, Harry, um das Thema Inclusive Mobility sozusagen in der Verortung des Trendradars weiter nach oben rechts zu schieben, ja, ist natürlich die Verfügbarkeit von datenbasierten Steuerungssystemen. Das ganze Thema künstliche Intelligenz, glaube ich, hat hier hohes Potenzial, um das Thema schneller anzugehen, als wir es per heute glauben. Ja? Und da würde ich mir eigentlich wünschen, dass es den einen oder die anderen oder die das Co-Creation Framework sozusagen gibt, welches sich das Thema mal vornimmt, ja, weil das macht vieles leichter.
Ja, ist total spannend. Also jetzt hast du selbst die Brücke gebaut zum letzten Trend, über den ich gerne noch sprechen wollte und schon wieder die anderen Themen reingeholt. Und ich würde noch hinten dranhängen, dass ja eigentlich der Bogen auch zum Anfang wieder geschlagen wird, weil das ja ein hochregelbedürftiger Bereich ist, wenn es darum geht, dass man wirklich sagt, man hat intelligente Transportsysteme, sprich Automatisierung von Verkehren, Steuerung durch Algorithmen, KI, Datenschutz hängt da natürlich auch mit dran. Also finde ich jetzt total spannend, dass du das gerade als potenziellen Beschleuniger ins Feld führst. Wie würdest du jetzt eure Aufgabe als Kanzlei sehen, jetzt wirklich da das Thema, ja, wenn nicht aktiv, aber zumindest doch partizipativ begleitend voranzubringen?
Natürlich haben wir Kunden, die beispielsweise Technologielösungen entwickelt haben, mit anderen gemeinsam entwickeln wollen. Das sind nationale Kunden, das sind aber auch ausländische Kunden, die auf unseren inländischen, deutschen, / europäischen Markt vordringen möchten mit dieser Lösung. So. Und wenn immer die Verwendung von Daten im Spiel ist, um ein Auto zu betreiben, um Konnektivität zu einem anderen Fahrzeug oder Konnektivität zu Fahrradfahrern, Fußgängern, was es alles gibt, zu Infrastruktureinrichtungen herzustellen, geht es um Datenaustausch. Datenaustausch ist zu Recht ein sensibles Thema, ist auch zu Recht zumindest bei uns strikt reguliert. Das heißt, an der Stelle kommt knallharte regulatorische Beratung ins Spiel zu Datenschutzthemen, zu damit verwandt dem großen Thema Cybersicherheit. Ja, was passiert, wenn die Daten missbräuchlich verwendet werden? Was passiert, wenn sich Kriminelle diese Daten zu eigen machen, um dann einzugreifen? Das sind sehr, sehr große Themen. Dazu kommt auch das Thema Foreign Investment. Also soll überhaupt ein ausländischer Akteur mit seiner Lösung in unserem Markt damit tätig sein dürfen? Muss ich den vielleicht abschirmen von kritischer Infrastruktur? Muss ich den im Lichte sozusagen auch der ganzen Verteidigungsbemühungen einer verstärkten Prüfung unterziehen? Und. Also da wird es sehr juristisch an diesen Stellen. Ja? Dann geht es auch um die weitergehende Frage, darf so jemand überhaupt sich an einem deutschen Unternehmen, einem europäischen Unternehmen beteiligen im Rahmen einer, wie man sagt, M&A-Transaktion oder im Rahmen einer Joint-Venture-Gründung. Wie viel Kontrolle darf er überhaupt haben und. Also da wird es, wie wir sagen, schön juristisch.
Ja, und technisch natürlich. Ne? Also es gibt ja jetzt auch weltweit eine sagen wir mal, sich anbahnende Entwicklung, dass große, also Supercomputer-Rechenzentren regional errichtet werden. Ne? Also dass diese sozusagen globalen Cloud-Anwendungen sukzessive unbedeutender werden. Aber da reden wir ja von 1-2 Jahrzehnten. Ne? Also das geht ja nicht schnell. Aber das ist die Entwicklung gerade. Das heißt also, damit eben diese Datenräume entstehen, in denen man auch lokale Sicherheit sozusagen erzeugen kann, wird es auch mehr und mehr und mehr sozusagen lokale große Datencenter geben. Und das kommt dann noch dazu. Aber die juristische Seite, Carsten hat es erwähnt, ist sicherlich im Moment die treibende Bedingung dahinter, ja. Sind wir wieder dabei, bei unserem Einstieg, ja.
Genau, ich würde auch gern jetzt so gegen Ende nochmal das auch öffnen. Also Carsten, du bist ja jemand, der sehr viel unterwegs ist. Du hast im Vorgespräch kurz erzählt, dass du gerade wieder im Middle East warst. Kriegst also viele andere Mobilitätsökosysteme auch mit, beziehungsweise hast eben viel mit potenziellen Anbietern zu tun, die irgendwie auf den deutschen Markt oder europäischen Markt streben. Wie blicken die eigentlich dann auf diese Regulierungslandschaft, wenn die damit in Kontakt kommen? Oder beziehungsweise wie hoch ist die Quote derjenigen, die dann sagt, so naja, dann lassen wir es vielleicht doch lieber bleiben, macht mal euer Ding.
Also zum Glück ist die Quote derer, die sagen, wir lassen es lieber bleiben, macht mal euer Ding, die ist eher gering. Ja, so ein Thema kommt eigentlich nur dann zum Tragen, wenn es wirklich echte Investitionsrestriktionen harter Natur wie Verbote oder bestimmte komplexe Genehmigungs- und Erlaubnisprozesse gibt. Ja, also da muss es schon sehr, sehr sensitiv sein. Andererseits sind wir ja nach wie vor eine der größten Ökonomien der Welt, Deutschland und Europa natürlich als solches gedacht, jetzt im Vergleich zu China, weiteren Asien und den USA, sodass wir als Markt immer interessant sind. Ja? Heißt, Interesse ist natürlich da. Was sehe ich auf vielen Reisen? Ich sehe, dass andere Länder überhaupt nicht mehr, und es wird mir immer so präsent, es gibt halt einfach keinen Fahrkartenautomat mehr. Den gibt es einfach nicht mehr. Der ist auch nie defekt. Der ist auch nie verschmiert. Oder die Anzeige darauf funktioniert über den Touchscreen nicht. Ja? Man hebt einfach seine Bezahlkarte an den Counter und zack ist man drin. Was ich auch sehe, ist, dass öffentlicher Nahverkehr in anderen Ländern unfassbar günstiger ist, als dies bei uns der Fall ist. Und da frage ich mich natürlich, warum ist das so? Und warum kann es bei uns nicht so sein? Ich sehe natürlich bei manchen Ländern auch wirklich das klare Commitment, den Weg frei zu machen in die Infrastruktur. Das heißt, da werden Dinge nicht, so gut auch politischer Meinungsbildungsprozess ist und so wichtig er auch ist und so wichtig auch demokratische Systeme sind, absolut essentiell. Aber die Dinge werden einfach beschleunigt, ja, weil die Regelungsdichte weniger komplex ist, manchmal natürlich auch einschneidender für den Einzelnen, aber es kann einfach nicht passieren, dass der Ausbau einer S-Bahn-Linie von ein- auf zweispurig 10 Jahre dauert oder der Ausbau eines Bahnhofs 20 oder 30 Jahre. Und das kann man in alle Bereiche durchspielen. Ja, und da sind wir, glaube ich, über die Jahre ein Stück überreguliert geworden, vielleicht auch zu behäbig. Andererseits spüre ich auch, lese ich auch viel Aufbruchstimmung, die mich dann wiederum positiv stimmt, dass sich doch hoffentlich hier noch was tut. Und nicht nur wir als, naja, wir sind noch jung, aber wir sind trotzdem schon ein Stück älter, sondern dass auch unsere Kinder und nachfolgende Generationen hier wirklich noch vernünftige Infrastruktur, Technologie, Leadership und dergleichen erleben können.
Vielleicht dann zum Abschluss tatsächlich nochmal, ihr habt das jetzt im Gespräch schon erwähnt, dass da eben noch was kommt, eben ein Buch mit Szenarien, die da ausgemalt werden. Die reichen wahrscheinlich von positiv bis negativ, um sich eine Vorstellung zu machen. Vielleicht noch 2, 3 Sätze dazu, was genau der Ansatz ist, der dahinter steckt.
Diese Szenarien sollen eben dazu führen, dass auf Basis eben dieser erkannten Trends jetzt nochmal unterschiedliche Möglichkeitsräume ausgeleuchtet werden. Das heißt also, wir haben ja einen gemeinsamen Workshop gehabt, Christian, du warst dabei in Frankfurt, mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten im Raum. Wir haben das auch weiters verdichtet, sodass eben aufgrund dieser Expertise jetzt Szenarien entwickelt werden konnten, die dazu führen, dass man sich wirklich Zukunft mal als Simulation vorstellen kann. Wie würde denn das dann sein? Und der große Wert entsteht ja beim Betrachter, weil wenn ich dann als Entscheiderin, Entscheider in einem Unternehmen sage, hey, okay, auf welche Art von Zukunft kann ich mich denn jetzt mal einstellen, dann ist es immer wichtig, dass wir nicht nur einen Tunnelblick haben, also eine einzige Idee von Zukunft entwickeln, sondern eben unterschiedliche Szenarien. Und das führt eben dazu, dass so Bewegung ins Denken kommt und ich am Ende meine Entscheidungen ja, sogar robuster aufbauen kann, auch wenn alles irgendwie volatil ausschaut, aber ich habe dann trotzdem eine gewisse Robustheit, die ich reinkriege in die Entscheidungen. Weil ich sage, ich entscheide mich so, dass es in Szenario 1, 2 oder 3 trotzdem funktioniert, ja, und bleibe da beweglich, kann aber doch eine Stabilität reinbringen. Und das ist das, um was es da geht bei diesen Szenarien. Und ja, du sagst es, die sind nicht, also wir haben keine klassische Szenariotechnik gewählt, im Sagen vom Worst Case, Best Case oder so, sondern wirklich unterschiedliche Möglichkeitsräume beschrieben, die sich eben auf Basis A der Trends und B der Experten-Sichten ergeben.
Carsten, wolltest du noch was ergänzen?
Es gibt von Harry ein Zitat, ich hoffe, ich zitiere dich richtig, Harry, die Zukunft kommt nicht, sie entsteht. Und wie sie entsteht, hängt davon ab, welche Fragen wir stellen. Und genau das ist die Mission hinter der Studie und natürlich dann auch dem Szenariobuch, welches natürlich auch für Unternehmen, Investoren, Mobilitätsteilnehmer und Akteure offen steht. Also wer Interesse hat, beizutragen, darf sich gerne an uns wenden. Das wird ein sehr, sehr spannendes Werk.
Das nehme ich jetzt mal als Schlusswort, diesen Appell wirklich einfach mitzumachen bei dieser Gestaltung der Zukunft, die eben nicht einfach da rumliegt und wir treffen einfach auf die, sondern wir machen die. Ich danke euch beiden ganz, ganz, ganz herzlich für die Einblicke in die Studie und ich glaube, es ist schon deutlich geworden, dass da noch viel mehr drin steckt. Und deswegen werde ich auf jeden Fall auch einen Link in die Shownotes packen, dass man sich das selbst angucken kann, tiefer einsteigen kann und dann natürlich auch Wege findet, mit euch in Kontakt zu treten, wenn es da Interesse für einen weiteren tiefergehenden Austausch gibt. Harry, Carsten, herzlichen Dank für eure Zeit.
Danke dir, Christian.
Danke vielmals, Christian. Danke, Harry.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.